Ja, hallo, hallo. Hier ist wieder Magas Bralle Plaudertaschen Podcast. Und Maga hat natürlich wieder einen Gast, einen tollen Gast. Maga, du stellst ihn persönlich vor. Ich gebe das Mikrofon an dich weiter.
Ich stelle ihn persönlich vor. Also, ich begrüße heute einen Mann ganz nach meinem Geschmack. Denn mein Hüftgold ist ja nicht von ungefähr und ich habe mich erdreistet, bei einem Sternekoch aus Rodenburg nachzufragen, ob er nicht bei mir podcasten möchte. Vielleicht war er ein wenig beeindruckt, weil ich ihm geschrieben habe, dass Rodenburg meine Lieblingsstadt ist und dass ich 1998 im Edelhotel Eisenhut war. Und vor gefühlten 100 Jahren war ich bei mehreren Sterneköchen zum Essen, beim Emil Jung in Straßburg, Gebrüder Häberlin in Ilhäusern und sogar beim legendären Paul Bocuse in Collonges au Mont d'Or bei Lyon. Ja, vielleicht war das ausschlaggebend. Er ist Gott sei Dank nicht schmuchtig, wie man bei uns so sagt, also nicht ganz mager, weil mein Papa, der war Gourmet und Gourmand, der hat immer gesagt, trau nie einem mageren Koch. Also für die Hörer, ein Gourmet ist ein Feinschmecker und ein Gourmand ist ein Schlemmer. Und nun stelle ich Ihnen heute den Prachtkerl vor, den Christian Mittermeier aus Rodenburg ob der Tauber, ein Hotelier und Gastronom, der ein Guide Michelin Sterne Restaurant hat. Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich ganz riesig auf deine Zusage, heute mit mir in Wassertrüdingen zu plaudern.
Servus, Marga. Und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ah, das ist doch schön. Sag mal, was hat dich eigentlich beflügelt, meine Einladung anzunehmen?
Ja, die war lustig.
Ja?
Die hat mich einfach angesprochen.
Ah, das
die
ist schön.
Die war sehr nahbar, direkt, außergewöhnlich, auch so, wie du es geschrieben hast. Und naja, sowas macht man halt dann einfach mal.
Das ist doch schön. Siehst du, so spontane Sachen sind doch immer die besten, gell? Also, jetzt erzähle mal meinen Fans und Hörern, wie man doch so kulinarisch berühmt wird.
Naja, also so berühmt bin ich jetzt nicht.
Doch, im Show.
Na, also, und es ist mal überhaupt nicht recht. Also, die Arbeit, die bei uns gemacht wird, die wird von vielen Menschen gemacht. Da ist ein ganzes Team dahinter. Klar, ich stehe dem vor, aber jetzt, ich als Person, hänge mich dann nicht so arg aus dem Fenster.
Das ist, du bist ja richtig bescheiden, ja. Also ich meine, ich habe ja ein wenig mit dir schon mal vorher gesprochen, was eigentlich ganz toll finde, du hast ja eigentlich du bist Jahrgang 1965, glaube ich, ne?
Genau.
Und du hast ja eine Metzgerlehre gemacht, dein Elternhaus, wo schon ein Hotel und ein Restaurant betrieb. Und das finde ich mal ganz toll, wenn einer, der mal eine Kochlaufbahn macht, eine Metzgerslehre macht, weil dann kennt der jedes Stückle Fleisch und den Perfect Cut und die Innereien, wie gut die schmecken, die natürlich auch ein wenig Gicht erzeugen, das weiß ich schon auch. Und du bist dann zur Ausbildung in eine ganz grandiose Gegend gegangen, das ist im Schwarzwald, in Bayersbronn da unten. Und ich glaube, das war der Barreis, ne?
Genau.
Mhm. Und da hast du dann deine Lehre gemacht, ne?
Ja.
Und bist dann zum Euler nach Basel, so wie was, und hast dann dich selbstständig gemacht. Stimmt das?
Ja, dazwischen war ich noch bei der Bundeswehr.
Ja, das muss man auch sein. Was hast du gemacht?
Offizierskoch.
Ach, schau, in der Messe, ja, bei der Bundeswehr oder ja. Gebirgsjäger oder Marine oder nach ganz brave Bundeswehr. Ja,
ganz in der Nähe, in Elwangen.
In Elwang drüben, ja, das ist ja Bundeswehrschmiede da, genau. Mhm, mhm. Und dann warst du, glaube ich, hast du die Burgschenke in Lörrach betrieben, gell?
Ja. Genau.
Ja, da hat mir auch schon mal jemand erzählt, dass man da sehr, sehr gut hat essen können. Dann bist du aber zurück in deine Heimatstadt, nach Rodenburg wieder, und hast dann den elterlichen Betrieb übernommen. Ne? Ja, und dann ist ja, glaube ich, 2005 habt ihr schon einen Guide Michelin-Stern gekriegt in eurem Haus. Also das ist ja, das war damals auch schon ein Highlight. Und den habt ihr, glaube ich, bis 2007 halten können. Mhm. Und dann kam noch einmal im Jahr 2009 noch einmal durch Küchenchef Matthias Abelt ein neuer Michelin-Stern zu euch. Ist das richtig, ja.
Genau, also den ersten Stern haben wir 3 Jahre gehabt. Mhm. Dann haben wir uns da vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt und zack, war der weg.
Mhm. Aber das sind jetzt so wegen die Fragen, die jetzt dann schon der stellen wird.
Ja.
Ja. Wie schwierig ist es, einen Stern zu halten, Christian?
Naja.
Was muss man da machen? Was muss man ständig, das ist ja,
ne? Also schwierig im Sinn von Kochtechnik oder was man dazu können muss, ist es eigentlich nicht.
Mhm.
Also wenn man seinen Beruf ernst nimmt, wenn man gut ausgebildet ist, dann können das viele erreichen, so zu kochen, dass es einen Stern wert ist.
Mhm.
Wo tatsächlich Herausforderungen drin liegen, ist, das in einer Konsistenz, in einer Gleichmäßigkeit, in einer Zuverlässigkeit jeden Tag, wirklich jeden Tag zu liefern, die auf dem Niveau ist. Jeder kennt es auch aus seinem eigenen Beruf, man hat nur bessere und schlechtere Tage, da passiert mal was, dann ist dort was und so. Und zu sagen, egal, jeder Teller, der über den Pass geht, ist einen Stern wert, Tag ein, Tag aus, über Wochen, Monate, Jahre, das ist die wahre Herausforderung.
Das ist die wahre Herausforderung. Was zeichnet jetzt dein Lokal so aus? Nehmt ihr mehr einheimische, regionale Sachen oder schlitzt ihr dann auch mal auf Fancy Food oder was wird eigentlich meistens verlangt?
Naja, also zuerst mal musst du ja ein gewisses Maß an Fachkenntnis haben, um ein Produkt zu beurteilen in Bezug auf seine Herkunft, auf seine Qualität, auf die Möglichkeiten, was du damit machst. Und dann ist also schon wichtig, dass die Zuverlässigkeit in Bezug auf Herkunft und Qualität 100% gegeben ist. Und da würden wir schon immer regionale Produkte bevorzugen, gleichwohl. Ich kann ja jetzt zum Beispiel dir einen Steak servieren, was, sagen wir, nicht so zart ist. Und dann sagen wir, aber dafür ist es von hier.
Ja, 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 ich verstehe das schon, ja, ja.
Also im Zweifel entscheidet die Qualität des Produkts. Und die Anzahl der Entfernungskilometer, wo es herkommt, die setze ich gerne auch in Klammern.
Ja, also das stelle ich schon manchmal fest. Ja, sicherlich, man kann immer nicht so reinschauen ins Fleisch. Also wenn ich selber daheim ein wenig was brutzel. Also und dann hast du immer Jungbulle, den kannst du gar nicht nehmen, weil du bräuchst ein wenig was Abhangeres. Ne? Das kriegt man oft nicht. Aber jetzt machen sie es ja immer mit dem, dass es recht schön abgehangen wird, kann man es schon kaufen. Ne?
Ja, da gibt es schöne Entwicklungen, aber es gibt halt keine allgemein gültigen Regeln. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Also normal stellst du die Fragen im Podcast, aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage.
Stell
mal
eine Frage.
Du magst jetzt heute Äpfel.
Ja.
Und jetzt gehst du irgendwo in die Obst- und Gemüsehandlung und da liegen da 6 Äpfel vom Bodensee und 6 Äpfel von Chile. Welche nimmst du?
Vom Bodensee, hätte ich gesagt.
Warum?
Ja, weil das heimisch ist und das ist von hier, hat nicht so weite Fracht, kommt nicht mit dem Flugzeug oder mit dem Dampfer und wird nicht konserviert und Ei, ja.
So denkt man, ne?
Ja.
Aber jetzt rechnen wir noch, wann sind denn die gewachsen?
Letzten Herbst, ne?
Genau.
Ja. Und die lagern dann?
Sagen wir vor 5 Monaten?
Ja, sicherlich, ja.
Dann werden die gekühlt, dann werden die begast, dann werden die beheizt. Wer kann denn sagen, ob der CO2-Fußabdruck durch diese Umstände größer ist, als was das Schiff von Chile darüber verbraucht? Das weiß niemand. Ne? Deswegen, ich will damit nur ein Beispiel dafür geben, die Dinge sind nicht so einfach, nicht so minder komplex, dass man einfach sagen kann, man bricht es nur auf Entfernungskilometer runter.
Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Wenn du mir jetzt das so sagst, dann muss man auch drüber nachdenken. Ne?
Und na, das sind ja mir dann die Fachleute und das sind
ja
mir diejenigen, die dann auch sich dazu eine Meinung bilden. Und deswegen ist es schön, dass wir dann das Vertrauen unserer Gäste genießen dürfen, dass die sagen, entscheid du für uns oder gib uns eine Idee. Und ich gehe zu dir zum Essen und vielleicht habe ich hinterher doch ein paar Informationen, die ich mit heimnehme und mich selber dran halt.
Genau. Ja, das ist schön. Gibt ihr eigentlich auch Kochkurse?
Jein.
Jein.
Also wir geben viele, viele Kochschulungen für Fachhändler. Ich arbeite auch für einen großen Hausgerätehersteller.
Ja, ja.
Und wir haben eine eigene Kochschule dafür, große und schöne. Aber die sind jetzt nicht öffentlich. Dass jetzt da jeder kommen und buchen kann.
Aha. Also das sind dann Fachleute von dem Metier, ne? Die das dann Küchen ausprobieren und alles, wie es geht.
Ja, Küchenfachhändler.
Mhm. Küchenfachhändler, genau. Wie oft würdet ihr zum Beispiel eure Speisekarte ändern? Und gibt es auch so meinetwegen ein Tagesmenü für oder Normalverbraucher? Ne? Weil man geht jetzt so mit der Meier. Ne? Aha,
na ja. Also die Speisekarte unterliegt einem ständigen Wandel. Mhm. Wir arbeiten mit frischen Produkten, da ist die Verfügbarkeit manchmal saisonal begrenzt. Das schönste Beispiel dafür sind unsere Erdbeeren. Mhm. Da haben wir eine sehr besondere Sorte, die Mieze Schindler.
Mhm. Die ist super. Ja, die ist ganz bekannt. Die ist ganz bekannt.
Ja. Mhm. Aber einmal Regen, Feierabend.
Mhm.
Und dann hast du von heute auf morgen keine Erdbeeren mehr. Dann musst du halt mit Himbeeren weitermachen oder sonst was.
Ja, schau an. Ja. Doch, die Mieze Schindler, die ist ganz bekannt. Ja, doch. Jetzt passen wir auf, wie wird man jetzt jedes Jahr, wenn man jetzt da so in den oberen Restaurants ist, wird man da jetzt jedes Jahr begutachtet und bewertet?
Ja, freilich.
Ja.
Teilweise mehrmals im Jahr.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott, ist das nicht immer anstrengend? Man muss immer das Allerbeste geben, ne? Das ist schon.
Naja, schon. Also du hast schon immer das Bewusstsein, dass da draußen ein Tester sitzen könnte.
Mhm. Kennt man den Tester wenigstens so?
Also erstens nein, zweitens, ja natürlich hat man manchmal Vermutung, das könnte einer sein, aber es hilft dir ja nichts. Wenn du deine Soßen nicht sauber gekocht hast, wenn dein Fisch nicht einwandfrei ist, was hilft denn das? Ja? Also du musst immer bereit sein.
Also könnte man zum Beispiel denken, da hinten hockt das so mager, unscheinbare, der könnte einer sein. Oder sind die manchmal ja dick?
Und dann zieht er auch noch was zum Schreiben raus. Ne?
Oh, ja. Kommt er generell in Begleitung vielleicht, dass nicht so auffällt? Oder mit einer Frau oder mit einem
Es gibt auch hier nichts Generelles. Mhm. Manchmal kommen wir allein, manchmal zu zweit. Es gibt auch mal, dass zwei Einzelne am gleichen Abend drin sitzen. Alle zwei. Ja, natürlich. Und
ja, und woher wisst ihr jetzt das dann, dass sie da waren?
Es ist egal, es hilft dir ja eh nichts. Du bist dann vielleicht nur aufgeregt oder was willst du denn anders machen, wenn jetzt da einer huckt? Du hast ja keine Chance, da irgendwas anders zu machen. Freilich kannst du besonders aufpassen oder dein Zeug nur ein bisschen anders hinlegen, das kann man schon vielleicht machen, aber sehr guter Hinweis kommt vom Guide Michelin selber. Mhm. Die sagen uns deutlich, kocht nicht für uns. Kocht für eure Gäste.
So
machen wir das.
Ja, so macht er das. Gibt es da auch Frauen, die testen?
Ja, freilich.
Und müssten die alle eine Kochausbildung haben oder sind das ganz normale Leute?
Also zum einen muss man mal sagen, es ist schon ein bisschen her, aber tatsächlich war die Guide Michelin Deutschland-Chefin über viele Jahre eine Frau. Und ob jetzt jemand, ein Mann oder eine Frau, dick oder dünn, wo Japan, wo Australien oder wo Oberbayern ist doch völlig egal. Jeder könnte Tester sein. Da geht es nicht nach irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und ja, klar, früher, da haben wir uns auch manchmal verrückt gemacht und sind auf den Parkplatz gesprungen und geschaut, was für Auto draußen steht. Und die Karlsruher Autonummer war früher immer ein zuverlässiges Kennzeichen. Und Karlsruher Autonummer mit Michelin-Reifen drauf, dann sind alle durchgedreht.
Ja. Aber schau an, was du schauen musst.
Da muss man sich auch ein bisschen frei machen.
Jetzt habt ihr dann Mitte 2012 einmal das Gourmet-Restaurant geschlossen. Was war da der Grund?
Der Grund war, dass wir unseren Betrieb neu ausgerichtet haben. Wir haben zuvor in sehr kurzer Zeit extrem viele neue Aktivitäten entfaltet. Wir haben 4 Jahre lang für Audi alle europäischen Langstreckenrennen gecatert. Wir haben einen Weinberg gekauft und umgebaut.
Oh, ein Weinberg, erzähl mehr. Wo?
Nur im Daubertal.
Im Daubertal, schön.
Gerade um die Ecke. Und zwar zu dritt mein Cousin vom Landgasthof Falken in Tauberzell, der übrigens jetzt kürzlich auch einen grünen Michelin-Stern erhalten hat. Und mein langjähriger guter Freund Jürgen Koch vom Laurentius in Weigersheim, der auch eine Michelin-Stern
hat. Mit dem hast du ja immer einen Blog gemacht, ne?
War
das nicht so? Ja, genau. Ja.
Und wir drei haben den dringenden Wunsch verspürt, einen eigenen Weinberg zu bewirtschaften.
Euch ein wenig Erben aufzuhängen, oder?
Naja, also in erster Linie war ausschlaggebend ein Besuch in dieser Anlage, in dem Weinberg. Und jetzt musst du dir vorstellen, da stehst du oben an der Hangkante und schaust nach links und rechts die Tauben auf und runter.
Wie schön. Ja.
Und wenn du nach links aufschaust, dann siehst du in weiter Entfernung die Silhouette der Stadt Rothenburg auf der Taube. Mhm. Diese weltberühmte Silhouette, wo man sagt, das ist das fränkische Jerusalem. Ja. Und in so einem Moment, wo du als Koch in Sichtachse deiner eigenen Heimatstadt im Weinberg stehst, da schmeißt du deinen Taschenrechner weg.
Ja, da geht dein Herz auf.
Und sagst einfach, das gehört gemacht. Mhm. Wie viele Kollegen würden sich ein Bein dafür ausreißen, so eine Option zu haben? Mhm. Aber zum Beispiel bei denen wächst nur Bier im Sauerland oder sonst
irgendwo. Ja, klar, das ist halt da.
Und jetzt kannst du das machen. Und jetzt hast du wirklich den Ball auf dem Fuß.
Mhm.
Du wärst doch blöd, wenn du dann jetzt sagen würdest, komm, zack. Das machen wir jetzt.
Das ist gut, das ist prima. Das finde ich begnadet, dass ihr euch für das entschieden habt. Aber ihr macht schon ein wenig Arbeit da. Habt ihr da genug Leute, die dann da ein wenig...
Ja, aber
wie groß sie sind?
Was ist denn an Arbeit schlecht? Das ist doch gut. Stell dir mal vor, du hättest keine.
Das wäre furchtbar.
Also.
Ne? Nur Action bringt Satisfaction.
Also, und jetzt ist es so, schau, jetzt hast du vorhin welche Metzgerei und alles so angefangen. Wenn ich zurückdenke an die Anfänge meines Berufslebens, dann war schon auch meine Zielsetzung, dass ich zum Beispiel als Metzger ein Tier schlachten, zerlegen, reifen kann, als Koch dann zubereiten, servieren, den Teller wieder abräumen. Ich kann das alles, also von A bis Pike Z.
Auf.
Aber im Laufe der vielen Jahre, wo ich das mache, sind diese ganzen einzelnen Schritte immer mehr unterbrochen worden. Das ist alles fragmentiert. Kriegst du einen Klump im Karton, in einem Waggonbeutel oder es ist doch nichts. Also die Leute, die das Zeug an mich verkaufen, die Lebensmittel, die haben doch selber überhaupt keinen Bezug mehr dazu, wo es herkommt, wie das gemacht wird, welche Menschen das waren, die welche Ideen gehabt haben und das wieso und warum, das geht komplett verloren. Dann haben wir Gäste, die kaufen ihre Ware selber bloß noch irgendwo, da weißt du schon, so, wir lieben Lebensmittel, immer das Gleiche, immer auf Optik, immer, wenn es geht, möglichst weit weg und mit einem Haufen Spritzmittel herzogen. Und das ist doch nicht das, was wir wollen.
Na,
und deswegen haben wir einfach das Bedürfnis gehabt, den Bezug zur Scholle wiederzufinden, wirklich auch zu verstehen, wie funktioniert denn der Weinberg? Mhm. Was ist denn da anders als in unserem Geschäft, in einem Hotel oder in einem Restaurant? Wie viel Einfluss hat wirklich die Natur, das Terroir? Wie viel kannst du selber bewegen durch Entscheidungen, die du triffst oder die du lässt? Und dazu eine Verbindung zu kriegen, ermöglicht mir doch ganz anders, die Flasche Wein an den Mann zu bringen, als wenn ich die nach Etikett, nach Preis, nach Parkerpunkten, nach sonst irgendwas gekauft habe.
Weil du das jetzt sagst, Entschuldigung. Ich war jetzt erst in Luxemburg auf einer Hochzeit, da wurde ich eingeladen, weil ich habe eine Weltreise gemacht und dann habe ich ein Ehepaar kennengelernt und die haben geheiratet und haben es mir zur Hochzeit eingeladen. Und es war ein ganz edles Hotel und da habe ich das erste Mal ein Petrus auf der Weinkarte gehabt für 4.000 Euro die Flasche. Das habe ich das allererste Mal gesehen, dass da Petrus angeboten wird. Und dann habe ich mit dem Kellermeister, mit dem Sommelier gesprochen. Und dann sagt er, der wird nicht trunken, der wird gehandelt. Ne? Den kauft einer einfach, um den zu haben. Ne? Und aber das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, ne? Weil Petrus haben wir ja. Aber ich finde es ganz toll mit euren Weinberg, wirklich. Und habt ihr dann da einen Kellermeister, der das dann alles oder...
Ja.
Ja, habt ihr schon.
Ja, wir sind ja keine Fachleute.
Seid ihr kein Winzer in dem Sinne?
Nö, wir lernen.
Ihr lernt.
Und zwar jedes Jahr mehr. Meistens durch Niederlagen, durch Spätfröste, durch...
Ja, das ist klar. Durch Fehler lernt man, ne? Das war schon ein alter Spruch, gell?
So ist das.
Ja. Dann habt ihr mal so einen tollen Blog gehabt mit Jürgen Koch und mit Karl-Josef Fuchs. Und das war Nachgesalzen und Zeit Online. Um was ging es denn da konkret? Was habt ihr da alles ein wenig besprochen so?
Das war schon immer jedem sein eigenes Ding, was er da schreibt.
Mhm,
und das Coole war, Das war für die Leser natürlich, das war also für die Zeit zu schreiben eine riesige Ehre. Ich habe das überhaupt nicht gelernt, ich bin ja Dilettant. Ich habe ja nicht irgendwie Journalismus studiert oder irgendwas, sondern ich habe da einen Autorenzugang gehabt. Und naja, manchmal habe ich geschrieben zum Beispiel über einzelne Dinge wie ein Messer von mir und habe das genau beschrieben und warum ich ausgerechnet dieses Messer kaufe. Und ein anderes Mal habe ich ausgiebig bearbeitet, was ich persönlich unter mediterraner Küche verstehe und warum. Also das streift dann gerne schon auch mal so politische Themen. Ich bin durchaus auch ein bisschen politisch. Nein, nicht ein bisschen, gescheit.
Bist du im Stadtrat oder irgendwas?
Nein, ich habe meine ganz eigenen Kanäle, auf denen ich da funken darf.
Okay.
Ja. Also ich bin kein Politiker, das habe ich damit nicht gesagt, aber natürlich habe ich die Möglichkeit, durch bestimmte Optionen politisch zu wirken, weil wir sind ja mit allem, was wir tun, mit allem, was wir lassen, sind wir politisch. Vorhin in unserem kleinen Vorgeplänkel haben wir uns über Themen unterhalten, die was mit Hautfarbe zu tun haben oder mit Rassismus und so weiter. Und ich habe da klare und eindeutige Meinungen dazu. Und dazu gehört, dass ich glaube, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigen sollte. Das haben wir zu lange gemacht. Wir haben zu lange bei bestimmten Themen geschwiegen. Und drum mache ich meinen Mund auf.
Sehr gut. Kennst du den Herrn Brecht?
Den Bett?
Ja.
Na klar.
Gut. Also, jetzt habt ihr ja eine Vereinigung gehabt, JRE.
Haben wir immer noch.
Habt ihr immer
so,
noch.
Ja, so arg wie noch nie.
Habt ihr 1999, habt ihr die, glaube ich, gegründet, ne? Oder?
Schon noch vorher. In Frankreich ist die gegründet worden, ja.
Ja, und was macht das alles? Das ist also eine Vereinigung von Restaurantbetreibern und die praktisch ihr Talent und ihre Leidenschaft eigentlich mit ähnlichen denkenden Leuten teilen will, ne? So, glaube ich, ist das ein wenig. Und es sind, glaube ich, über 350 Restaurants mit involviert. Und 160 Hotels und das verteilt auf 15 Länder. Also das ist in Europa, das ist schon grandios, das muss ich schon sagen.
Ja, wir pflegen die europäische Idee.
Sehr gut, das ist wunderbar. Und da tauscht man dann ein wenig so Kochkenntnisse, Erfahrungen untereinander aus?
Ja, zum einen das. Also gegründet wurde die Vereinigung unter dem Patronat einer Dame aus einem großen französischen Spirituosenhaus, die gesagt hat, man muss den jungen Köchen eine Bühne geben. Die alten Säcke, die haben alle ihre Verbindungen, die haben eine gute Pressearbeit und die Jungen, die kochen und haben gar keine Zeit, sich ihrer Außenwirkung zu widmen.
Okay.
Und wenn man die Grundidee verstanden hat, dann weiß man auch, warum das die schönen Restaurateure, also die jungen Köche sind. Und wie vorhin angeteasert, Thema nicht mehr schweigen, politisch. Wir haben vor 3 Wochen eine Veranstaltung im Bundestag durchgeführt.
So?
Die habe ich persönlich federführend organisiert. Wir haben 45 Abgeordnete, eine parlamentarische Staatssekretärin und sogar einen Minister zu Gast gehabt.
Sehr gut.
Und denen haben wir unsere Themen, die uns bewegen, die uns wichtig sind, an 7 Stationen nahegebracht.
Das ist eine Sache.
Genau, da und halten wir
ja
zusammen.
Haben die dann zugehorcht da richtig?
Aber wie?
Ja, gut, gut.
Die haben sich mit uns unterhalten, die haben neue Erkenntnisse gewinnen können und wir haben einen Kanal gehabt, auf dem wir funken konnten, wo wir gesagt haben, schau doch mal, das finden wir nicht gut und das wäre wichtig aus unserer Sicht und haben das auch begründet. Und da waren natürlich Leute dabei wie der Marco Müller vom Rutz in Berlin, 3 Sterne, der erste und einzige 3-Sterne-Koch in Berlin. Wenn der über Regionalität spricht und über Nachhaltigkeit oder ein Jan-Philipp Werner vom Söldinghof in Sylt, der mit seinem Thema Nordsee und Wattenmeer und so weiter, wenn der über Regionalität spricht, diese Burschen, die haben ein individuelles Fundament an Know-how, an Tiefe, an Content. Ich kriege gerade jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, allein in der Vorbereitung, was die geäußert haben, wie die zu bestimmten Themen stehen, die denken viel nach. Und da sind wir natürlich in der Spitzengastronomie federführend in Bezug auf die Erarbeitung solcher Konzeptionen, die dann in der Breite auch anderweitig wieder verwertet werden.
Ah, das ist schon interessant, das muss ich schon sagen. Ihr habt dann auch, du bist dann auch wegen mit Küchengeräten. Wie bist du dort zusammen? Wie geht das?
In Rodenburg gibt es einen Produktions- und Entwicklungsstandort des schwedischen Konzerns Electrolux.
Electrolux,
mit
ja.
seiner deutschen Marke AEG.
Ja.
Und für die arbeite ich seit 20 Jahren.
Ah, schön,
und
ja.
bin da in der Hausgeräteentwicklung beratend tätig. Und da betreiben wir auch diese Kochschule. Und gleichzeitig ein Konferenzzentrum.
Also da macht ihr, wie gesagt, die Kochschule für AEG oder genau. Vertreter oder Electrolux und so. Und die kommen dann und sehen sich das an und können das natürlich dann gut erklären. Ne?
Ja, zum einen extern im Sinn von Händlerschulungen und zum anderen aber auch intern. In dem Laden arbeiten ja Zehntausende von Menschen. Und die haben also auch interne Veranstaltungen, wo es mal wichtig ist, dass zum Beispiel die Südamerikaner sehen, was die Europäer gerade machen oder umgekehrt oder wie auch immer. Ne?
Okay. Was ich noch fragen wollte, was war denn eigentlich so in deinem Leben deine größte Enttäuschung? Ich meine jetzt, nicht privat, sondern vielleicht beruflich oder gibt es da irgendwas, was du sagen möchtest? Musst es nicht sagen.
Ja, schon kann ich schon sagen. Also meine größte Enttäuschung, die gibt es immer noch und die findet auch fast täglich statt. Das bezieht sich darauf, wie Menschen aus unserer Gesellschaft, die mit uns zusammen in einem wohlhabenden und sehr freien Land leben, sich verführen lassen, den Extremisten hinterherzulaufen. Wie man sich nicht entblöden kann, wenn man das weiß, was man lesen kann. Wenn man lesen will, kann man YouTube schauen, kann sich informieren. Wo es hinführt, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe, ihrer sonst irgendwas verfolgt werden, wenn mit aller Selbstverständlichkeit junge Kerle, die ja noch nicht mal irgendwie dumm sind, aber scheinbar verdorben, über Begriffe wie Remigration reden, da kommt in mir die kalte Wut hoch und es enttäuscht mich. Und also auch
das ist eine große Enttäuschung für dich.
Ja, ich kapiere das nicht. Ich komme da nicht dran, wie man zum Beispiel, und das soll jetzt keiner auf sich persönlich beziehen, ich meine das allgemein, aber ich meine es deutlich, wie kann man bis 1989 in einem Land eingesperrt sein, in dem der Stacheldraht nach innen zeigt, in dem er bespitzelt wird, und jetzt wieder solchen Gangstern hinterherlaufen? Ich verstehe es nicht, es enttäuscht mich.
Ja, da hast du ein wahres Wort gesprochen. Was war eigentlich dein lustigstes Erlebnis?
Lustig. Lustig gibt es eigentlich schon jeden Tag irgendwas.
Das ist noch lustiger.
Ja, also wir hatten mal ein Ehepaar, die waren total begeistert von Essen und Trinken und Schlafen und haben gesagt, dann auf dem Rückweg, da kommen wir es dann wieder vorbei. Und dann sage ich, oh, da wird es genau, ich habe eigentlich in der Kategorie kein Zimmer mehr frei. Und ja, ist egal, wir nehmen einen kleinen. Dann sage ich, ja, ob euch das kleine gefällt, ich weiß es nicht. Dann, ja, egal. Und jedenfalls auf dem Rückweg sind sie wieder gekommen mit ihrem dicken Auto und haben ihr edles Gepäck verstaut im kleinen Zimmer. Und dann hat es lang gedauert und dann sind die gekommen und haben gesagt, in dem Zimmer brummt's.
Es brummt.
Es brummt. Sind wir runter, wirklich hat er wegen brummt. Dann haben wir alles durchgeschaut, die Heizungsrohre, dann haben wir die Heizung einen Stock tiefer kontrolliert und ich mache es jetzt kurz, haben uns lange auf die Suche begeben. Ist aber in einem Zimmer ist es schwierig, ein Brummgeräusch zu verorten, wo das genau herkommt. Nach einer Weile, wir waren da inzwischen zu 15 im Zimmer gestanden, hat einer gesagt, aus der Tasche brummt es raus.
Ach, na, war das Handy oder irgendwas? Ja, oder was hat da brummt?
Es war ein Handy. Es war auch nicht der Rasierapparat. Den Rest überlasse ich der Fantasie der Zuhörer. Jedenfalls war es für die Herrschaften, sagen wir, relativ peinlich.
Das gefällt mir ja. Ja, das ist ja schön. Herrlich.
Die haben dann auch nicht mehr reklamiert.
Dann war alles gut, ja. Was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft? Ich weiß ja, du hast jetzt den schönen Weinberg mit den anderen zwei. Was gibt es jetzt da noch, was dir vorschwebt?
Naja, also sonst früher hat man Zukunftspläne schon irgendwie auch gemacht in dem Bewusstsein von, so machst du die Investition oder jene Entscheidung 10 Jahre, 15 Jahre. Aber man kann schon sagen, so seit Corona ist es gar nicht mehr möglich, so langfristige Prognosen zu treffen. Deswegen ist es eher kurzfristig, was wir uns vornehmen. Und ich werde jetzt dann in Kürze 60 Jahre alt. Da macht man auch dann nichts mehr, wo man sagt, für die nächsten 20 Jahre, das wäre ja albern. Mhm. Deswegen gesund bleiben,
das ist
reisen.
Wichtig. Das ist wichtig.
Ja. Schon schauen, dass man die Zeit auch genießt, dass man sich nicht in diesen allgemeinen Strudel mit reinziehen lässt, mit sich dauernd beschweren und wehklagen, wie schlimm das man es doch hat. Ja. Ich war in Ländern, wo die Menschen wirklich keine Perspektive haben.
Ja, ja.
Ich kenne Schicksale von Menschen, die werden in Umstände reingeboren, wo die nie eine Chance haben, rauszufinden. Und mein Gott, sind wir ehrlich, wir haben die Möglichkeit, dass wir sagen, fahren wir nach Kapstadt oder fahren wir nach Tokio, machen wir einen Ausflug ins Allgäu oder einen Elsass, ganz nach Belieben, was wollen wir denn? Mein Gott, lassen wir es uns gut gehen, ziehen wir den einen oder anderen Korken aus der Flasche, pflegen Freundschaften.
Ach, siehst du, bist der Mann nach meinem Geschmack. Ja,
das ist aber das ist doch ganz normal. Alles, alles andere ist doch ein Schmarrn.
Ja, das ist schon wahr.
Und uns geht es doch gut.
Ja, ich denke immer, ich mache immer nur Reisebekleidung so nebenbei. Wir waren ja in 115 Ländern. Und dann sage ich immer zum Schluss, also fort, schnell, wegen fort, immer jedes Mal, wenn der kennt. Weil wenn der schon nicht daheim seid, kann euch der Tod schon nicht holen. Und man ist noch so lang tot. Ne?
So schaut's aus.
Und so schaut's aus, gell? Ja, jetzt muss ich mich ganz herzlich, da war noch was mit dem, was ist denn eigentlich der Schlöffel gewesen? Was war denn das? Was, da ist doch irgendwas, irgendein so Emblem oder was? Das ist dann bei euch drauf, oder das?
Der Schlöffel ist unser Logo.
Ist euer Logo.
Eine geniale Erfindung von einem lieben Freund aus 1995, 30 Jahre alt, der gesagt hat, das Essen, also der Löffel, und das Schlafen, also der Schlüssel, das gehört bei euch zusammen.
Ja.
Und drum tun wir es verbinden.
Sehr gut. Also das finde ich recht originell. Ist ein recht originelles Emblem, ne?
Ist logisch, ne?
Ja, das ist freilich logisch. Das ist schön, ja. Also jetzt habe ich natürlich noch ein wenig Witzler für dich. Hoffentlich musst du ein wenig lachen. Also ich habe es eigentlich ganz nett gefunden. Warum essen die Franzosen Schnecken? Das weißt du bestimmt nicht. Weil sie kein Fastfood mögen. Und dann hat der Chef, hat den Ober gefragt, hat das Bar am Tisch 3 schon bestellt, sagt der Ober, nein, sie zählt nur die Kalorien und er das Geld im Geldbeutel. Und dann, was ist noch was, da hat der Gast sich beschwert, also der Schnitzel, der schmeckt ja wie ein alter Hauslatschen mit Zwiebeleicreme. Sagt der Ober, Donnerwetter, was Sie schon alles gegessen haben, das sind meine Witzli zum Schluss. Also, jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Christian, bei dir. Ich habe mich so riesig gefreut, dass du zugesagt hast für unseren Podcast. Ja, und ich komme halt demnächst als völlig unauffällige Testerin einmal vorbei.
Genau.
Und tu mir ein wenig durchessen und schau, was mir alles schmeckt und so. Ja, naja, schau hin. Mein Hüftgold, ne? Kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung, ne? Das ist es.
Ist vielleicht gut, wenn du ein Blöckli auspackst, ein bisschen was schreibst, dein Essen fotografierst oder wegen wichtig schaust, vielleicht kriegst du eine extra Portion.
Ah. Danke für den Tipp. Also Christian, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist von Rodenburg zu uns ins Studio. Finde es ganz grandios, gell?
Liebe Marga, ich sage recht vielen Dank. War schön, war informativ, hat mich gefreut. Und ich sage auf bald. Mach's gut.
Mach's gut. Danke dir.
Ja, und das war der Podcast mit der Marga und ihrem Gast, dem Christian Mittermeier aus Rodenburg. Und wenn Sie den Podcast abonnieren wollen, dann können Sie das gerne tun. Am Ende der Podcast-Folge können Sie einen Knopf drücken, abonnieren und dann haben Sie den Podcast kostenlos. Und wir hören uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit und der nächste Podcast, der wartet dann schon auf Sie.